Bravo Talk, Lining Solutions. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gunther Kaltenhäuser. Ich begrüße wieder meinen lieben Kollegen Hans-Joachim Fritz. Und wir unterhalten uns über die Gebäude- und Grundstücksentwässerung. Wir haben in den ersten Folgen unseres Podcasts Bravo Talk schon viel gehört über die Funktion der Abwasserleitungen in Gebäuden und auf Grundstücken, die Bedeutung der Funktionsfähigkeit dieser Leitungen. Früher haben wir damit Pest und Cholera aus den Städten herausgehalten. Heutzutage verhindern wir damit, dass es zu Schäden kommt an Bauwerken. Zum Beispiel der Rückstau bei Starkregenereignissen kann auch durch eine funktionsfähige Leitungsinfrastruktur in den Häusern und auf den Grundstücken verhindert werden. Dann haben wir darüber geredet, was passiert eigentlich, wenn Schäden vorliegen, Reparaturen notwendig sind, Renovierungen notwendig sind und sind in der letzten Folge unseres Podcasts dann schon so ein bisschen in den Deep Dive gekommen und haben über das sogenannte Schlauchleinersystem gesprochen. Und genau da wollen wir ansetzen. Der Schlauchleiner ist ein Verfahren der geschlossenen Bauweise, hat uns Hans schon erklärt. Und wie ist es denn jetzt mit dem Schlauchleiner gewesen? Renovierungsverfahren haben wir gesagt. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ist es der Schlauchleiner?
Ja, auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Und um auf deine Frage einzugehen, das Schlauchleinerverfahren hat sich schon als das Verfahren etabliert, das heute am häufigsten eingesetzt wird. Es gibt aber natürlich Alternativen. Es gibt sogenannte Bohrverfahren, da wird mit einem Bohrwerkzeug grabenlos eine neue Leitung verlegt. Es gibt ein Berstverfahren. Das Wort Bersten kommt daher, dass man eine vorhandene, aber defekte Rohrleitung aufweitet. Die berstet dann unter diesem Werkzeug und das Werkzeug zieht eine neue Rohrleitung aus meist Kunststoff in diese geborstene Rohrleitung dann ein.
Mhm. Also Bohrverfahren, das kennt man ja im Grunde aus dem Straßenbau auch. Also jeder fährt ja mal irgendwo durch einen Tunnel. Das funktioniert wahrscheinlich so ähnlich, wie ein Tunnel gebohrt wird. Ne? Das
so ähnlich, ja. Also. Wobei diese Bohrgeräte auch Richtungsänderungen vornehmen können und einfach in der kleineren Dimension arbeiten, wie bei einem Tunnelbohrwerkzeug.
Okay.
Ja. Gut, darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeiten, Leitungen zu beschichten. Dabei wird ein Reaktionsharz aufgesprüht oder aufgeschleudert auf die Innenwand des alten Rohrs. Das bedingt eine sehr ausgiebige Reinigung, damit es eine gute Verbindung auch gibt zum Altrohr. Und am Ende gibt es auch noch sogenannte Einzugsverfahren. Beim Einzugsverfahren wird in eine vorhandene Rohrleitung ein etwas kleiner dimensioniertes Rohr eingezogen. Und somit erhält man dann auch ein neues, dichtes Rohr im alten Rohr, allerdings immer verbunden mit einer mehr oder weniger erheblichen Querschnittsreduzierung.
Mhm. Wir haben ja in den vorherigen Folgen auch über die Komplexität des Netzes geredet, über die Längen, Richtungsänderungen gerade in Gebäuden, aber auch vom Grundstück Richtung Hauptkanal. Und du hast als erstes im Grunde als Renovierungsverfahren den Schlauchleiner genannt. Ist es auch das erste Verfahren?
Das kann man heute mit Sicherheit sagen. Ganz am Anfang, die Schlauchleiner, das muss man wissen, wurden in den 70er Jahren entwickelt. Der erste Schlauchleiner, der eingebaut und später auch nochmal angeschaut wurde, wurde in London verbaut, 1973. Da hat man sich natürlich auf den Hauptkanal konzentriert. Man hat eine entsprechende Dimensionen auch ausgekleidet. Es ging geradeaus, man hatte zwei Schächte, also die Bedingungen waren verhältnismäßig gut. Und unter diesen Bedingungen wurden die ersten Schlauchleiner eingebaut. Man hat die dann Anfang 2000er Jahre nochmal beprobt und hat festgestellt, die sind immer noch qualitativ in einem Zustand, dass die voraussichtlich noch 30, 40 Jahre benutzt werden können, ohne dass es jetzt zu weiteren Schäden führt.
Und dieser erste Schlauchleiner, der da in London eingebaut wurde, gibt es den noch? Liegt der da noch im Kanal?
Den gibt es noch. Der liegt immer noch unter der Erde in London. Und wie gesagt, man hat dann nochmal über den Schacht Zugang gefunden, hat nochmal Proben entnommen und hat diese Proben im Labor untersucht. Da wird praktisch die Festigkeit, die Biegesteifheit geprüft. Man prüft, ob die wasserdicht sind. Und bei dieser Beprobung hat man nach deutlich mehr als 30 Jahren festgestellt, dass es da immer noch ein sehr leistungsfähiges Produkt gibt, das damals angebaut worden ist.
Das heißt, wenn wir jetzt von heute ausgehen, sind es schon so 50, 60 Jahre ganz grob. Also wir werden an anderer Stelle noch über Lebensdauer sprechen, aber das ist schon beeindruckend. Und wir sitzen ja hier in unserem Weiterbildungszentrum in der Pfalz. Wie ist denn dieser Schlauchliner dann in die Pfalz gekommen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich komme von meiner Ausbildung her aus einem Textilbetrieb. Das ist heute die Mutter von unserer Firma, von der Braue Systems GmbH, die KOB in Wolfstein. Und die KOB beschäftigt sich eigentlich mit der Herstellung von medizinischen Verbandsstoffen. Wir produzieren Binden und Verbände, die auch, wenn man sie um den Ellenbogen legt, keine oder sehr wenig Falten schlagen. Das Material ist elastisch, damit es den Bewegungen vom Körper auch folgen kann. Und in den 90er Jahren gab es an dieser Produktionsstätte in Wolfstein, das ist eine kleinste, ich glaube sogar die kleinste Stadt der Pfalz, gab es einen Schaden in einer Grundstücksentwässerungsleitung unter einer Produktionsanlage. Und dann das Abbauen der Maschinen, das wäre sehr, sehr aufwendig gewesen. Und man hat dann natürlich nach grabenlosen Technologien gesucht. Und dann war auch eine Firma in der Nähe im Einsatz, die da mit Robotertechnik saniert hat. Und so kam es dann zum Kontakt mit einem Textilentwickler bei KOB. Und man hat sich praktisch Gedanken gemacht, was könnte man denn tun, um Leitungen mit kleinen Dimensionen, vielleicht auch Veränderungen im Durchmesser, Richtungsänderungen, Bögen mit so einem Schlauchliner, den es ja in den 90er Jahren schon gab. Ich habe gerade gesagt, in den 70ern wurden die ersten angebaut. Aber dieses Know-how eben transportieren auf kleinere Dimensionen, auf Richtungsänderungen, auf Bögen, auf Flexibilität ausgelegt.
Das heißt, Zwischenfrage, die Entwickler, die eigentlich sich mit Medikalverbandsmaterial befasst haben, haben sich plötzlich mit Bauwesen und mit Kanalsanierung befasst?
Ja, es ist ja nie schlecht, wenn man nicht nur ein Standbein hat, sondern vielleicht ein bisschen zweigleisig fährt. Und wie gesagt, die KOB war bis dahin tatsächlich rein auf die medikale Anwendung ausgerichtet und man hat damals gedacht, naja, ein textiles Bauprodukt wäre vielleicht ein ganz gutes zweites Standbein. Und so kam es dann tatsächlich zu einer Entwicklungsgemeinschaft von eben diesen Kanalsanierungsexperten und unseren Textilentwicklern und daraus ist der erste Brauoliner entstanden, den wir dann Mitte, Ende der 90er Jahre auch begonnen haben, Anwendern anzubieten.
Also Brauoliner, das ist ja im Grunde auch ein bisschen der Namensgeber der Firma Braue Systems GmbH, da kommt das dann her. Okay.
Genau.
Und jetzt haben wir gelernt, aus England in die Pfalz, Mitte der 90er. Du hast erwähnt, große Kanäle waren es in London. Wir wissen aber aus den vorherigen Folgen, in Gebäuden, auf Grundstücken sind es eher kleine Kanäle. Was ist denn jetzt das Besondere an unserem Brauoliner? Oder gibt es überhaupt was Besonderes? Gibt es eine Unterscheidung zu dem Schlauchliner, der da in London eingebaut wurde?
Ja, den gibt es durchaus. Der Brauoliner hat auch eine kleine Evolution durchlaufen. Den ersten Liner, den wir entwickelt haben, das war ein Textilschlauch, der war nahtlos, aber es war ein gestrickter Schlauch. Und gestrickte Schläuche oder gestrickte Textilien haben die Eigenschaft, dass sie sehr flexibel sind aufgrund der Schlingenstruktur, die das Herstellungsverfahren einfach so mit sich bringt. Wir haben einen Schlauch im Rundstrickverfahren gestrickt. Das heißt, wir konnten einen Schlauch erzeugen, ohne dass wir eine flache Fläche zuschneiden und zusammennähen mussten. Und deshalb ist der Liner auch von Anfang an nahtlos gewesen. Die Naht ist immer eine Schwachstelle. Die lässt sich vielleicht ein bisschen schwerer drängen. Die birgt die Gefahr einer Undichtigkeit im Schlauch. Und somit haben wir im ersten Schritt ein flexibles Produkt auf die Beine gestellt, das sich auch in kleinsten Dimensionen mit sehr wenig Druck in die Rohrleitung einschieben lässt, auch dehnbar ist, sodass man zumindest einen Dimensionssprung, einen kleinen, auch überwinden konnte. Und auch Richtungsänderungen und Bögen konnten durchfahren werden mit einer sehr geringen Faltenbildung im Innenradius. Das war immer so ein bisschen die Herausforderung.
Also das heißt, in London, dieser erste Schlauchliner, das war ein Schlauchliner mit einer Naht?
Das war ein Schlauchliner mit einer Naht, hergestellt aus einem sogenannten Nadelfilz. Das ist ein sehr steifes Material. Man kennt das auch von Bodenbelägen oder sogenannten Filzschuhen. Also das sind durchaus vergleichbare Materialien. Und damit so ein Schlauchliner im Hauptkanal auch ausreichend in der Lage ist, Drücke von außen aufzunehmen, zum Beispiel durch Grundwasser, muss auch eine gewisse Wanddicke da sein. Und das macht das Material einfach steif und nur schwer umzustülpen. Aber bei der großen Dimension war das handelbar.
Und du hast ja auch erwähnt, dass es war eine gerade Strecke in London.
Genau.
Also ein öffentlicher Kanal zwischen zwei Schächten liegend. Und jetzt haben wir gelernt, der Bravoliner ist eben gut geeignet für kleinere Dimensionen, wo auch Richtungsänderungen vorkommen. Und du hast gesagt, möglichst wenig Falten. Warum? Also ich meine, das spielt doch jetzt das Optische, die Schönheit, keine Rolle, oder? Also eine Falte tut ja eigentlich nicht weh.
Ja, die Optik ist eine Sache, aber wir haben ja in den Folgen davor schon über Abflusshindernisse, Verstopfungen gesprochen. Also Wurzeleinwuchs kann dazu führen, dass sich Feststoffe ablagern und dass das Abfließen des Abwassers behindert wird. Das trifft genauso auf Unebenheiten im Rohrverlauf zu. Also auch wenn da große Falten entstehen, besteht die Gefahr, dass sich Feststoffe daran ablagern, dass die hängen bleiben und dass es am Ende sogar dazu führt, dass es eine totale Verstopfung vom Rohr gibt.
Okay, gut. Also das ist also ein Ziel natürlich, das zu verhindern. Wir sind wieder bei dem Thema, das Ganze muss funktionieren.
Genau.
Ja, das Abwasser muss ablaufen.
Ja, die sogenannte Betriebssicherheit ist eigentlich ein wesentlicher Aspekt bei den Grundstücksentwässerungsanlagen und Leitungen.
Okay. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben mit Sicherheit auch mitbekommen, du hast erwähnt Tränkung des Bravoliner. Wie ist das zu verstehen? Was passiert mit diesem Rundstrickschlauch?
Ja, also wir reden von einer Tränkung. Der Rundstrickschlauch ist ja zunächst mal nur ein Textil. Und das ist weich und flexibel und das macht es auch möglich, den so leicht und elegant in die Rohrleitung einzubringen, auch wenn es über eine längere Strecke geht. Und mit den heutigen weiterentwickelten Linern, sogar wenn mehrere Dimensionssprünge vorhanden sind. Damit ist es ja aber nicht getan. Wenn der Liner im Rohr eingebracht ist, soll er ja möglichst schnell erhärten und ein neues Rohr im Altrohr bringen oder erbringen und dafür braucht es ein sogenanntes Reaktionsharz. Warum ist das ein Reaktionsharz? Weil es im Moment des Einbaus noch flüssig ist und dem Liner nichts von seiner Flexibilität nimmt. Also man kann ihn immer noch leicht einschütten. Wenn das Schlauchlinermaterial das Harz dann aber dahin gebracht hat, wo wir es brauchen, sprich über die gesamte Rohrlänge an der Rohrwand, dann sollte es möglichst schnell aushärten und zu einem neuen Rohr im Altrohr werden, inklusive einer Textileinlage, die ja da drin verbleibt. Wir nennen es zwar Trägermaterial, weil es eigentlich das Harz dahin trägt, wo es benötigt wird, aber das Textil verbleibt und trägt dazu bei, dass ein Verbund zwischen diesem Trägermaterial und dem verwendeten Harz als sogenannte Matrix entsteht.
Harz, kann ich mir das so vorstellen, wie Harze, die ich auch in Baumärkten kaufen kann, um kleine Reparaturen am Haus so do-it-yourself-mäßig durchzuführen?
Ja, das ist durchaus vergleichbar. Also früher hat man es gekannt, wenn man eine kleine Delle im Kotflügel hatte, wenn man vielleicht irgendwo mal hängen geblieben ist, dann konnte man das rausspachteln mit einem sogenannten Spachtelharz. Die Harze, die wir für die Liner verwenden, sind ähnlich. Das sind auch Reaktionsharze. Natürlich von der Viskosität so eingestellt, dass sie gut mit dem Textil verarbeitbar sind, dass sie gut harmonisieren. Und es gibt verschiedenste Typen. Es gibt Acrylatharze, es gibt Wasserglasharze. Es gab und gibt immer noch Polyesterharze. Es gibt Vinylesterharze. Für diese kleinen Dimensionen, für den Hausanschlussbereich und auch für die Leitungen innerhalb von Gebäuden haben sich die zweikomponentigen Epoxidharze als sehr gute Wahl gezeigt. Warum? Diese Harze bringen eine ausreichende Verarbeitungszeit, haben eine große Formstabilität und eine sehr gute chemische Beständigkeit.
Verarbeitungszeit, was heißt das? Also ich habe nur eine gewisse Zeit, um damit zu arbeiten, wenn ich es jetzt wirklich einfach direkt nehme.
Genau.
Wie lange ist das? Also
Bei zweikomponentigen Harzen ist es so, man strebt an, dass zwei Komponenten miteinander reagieren und ihren Aggregatzustand verändern. Die werden fest. Mhm. Und diese Reaktion beginnt in dem Moment, wo ich die beiden Komponenten zusammenmische. Und dann läuft auch meine Verarbeitungszeit. Da gibt es natürlich unterschiedliche Verarbeitungszeiten, die in der Regel durch den Header bestimmt werden, der A-Komponente oder dem sogenannten Stamm beigemischt wird, und daraus resultiert dann eine gewisse Zeit. Bei diesen 2K-Harzen ist es auch noch ein bisschen abhängig von der
Umgebung. Also 2K für zwei Komponenten.
Ja, Entschuldigung. Und, 2K für zwei Komponenten.
Du bist halt sehr tief drin, Hans, deswegen.
Bei diesen zweikomponentigen Harzen trägt auch die Umgebungstemperatur wesentlich zur Reaktion bei. Höhere Temperaturen bringen schnellere Reaktionen und somit eine kürzere Aushärtezeit, aber auch eine kürzere Verarbeitungszeit mit sich.
Okay, das heißt, also jetzt haben wir natürlich zurzeit noch kalte Temperaturen in Deutschland, während wir hier gerade den Podcast aufnehmen. Aber wenn es jetzt Richtung Sommer geht, dann geht das irgendwann gar nicht mehr, der Einbau? Also wenn ich jetzt 30, 35 Grad habe im Sommer, kann ich dann gar nicht sanieren? Kann ich das gar nicht machen mit diesem Schlauchliner? Eben habe ich noch gedacht, das wäre ein System, was man immer und überall nehmen kann.
Ja, das kann man auch. Das kann man auch. Man muss aber eben dafür sorgen, dass die Bedingungen einigermaßen gleichmäßig bleiben. Das heißt, wenn es im Sommer sehr heiß ist, dann kühlt man die Harze. Man arbeitet im Schatten. Wenn es im Winter sehr kalt ist, dann wärmt man die Materialien vor. Und wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, das heißt, der Liner ist installiert, dann versucht man, möglichst viel Temperatur in das Material zu bringen, um eine sehr kurze Aushärtezeit zu realisieren. Das kann man tun, indem man Wärme reinbringt. Als Wärmeträger dient da Luft, Dampf, Wasser, was auch immer zur Verfügung steht.
Okay, aber du hattest erwähnt, es gibt teilweise in ländlichen Regionen, hattest du gesagt, Kanäle, Anschlusskanäle, also vom Gebäude Richtung Hauptkanal, Richtung öffentlichen Kanal, die eine Länge haben von 30, 40, 50 Metern. Gibt es da dann nicht auch Grenzen? Also ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn ich da mit Harzen arbeite, die nur eine gewisse Zeit ermöglichen der Verarbeitung.
Ja, da gibt es selbstverständlich Grenzen. Also auch diese Reaktionsharze, diese zweikomponentigen, die haben irgendwo einen Punkt, wo es nicht mehr funktioniert. Oder ich habe eine ausreichende Verarbeitungszeit, aber dafür eine unendlich lange Aushärtezeit. Und dann kann ich keine wirtschaftliche Sanierung mehr durchführen.
Okay, jetzt haben wir doch die Lücke gefunden beim Schlauchliner. Es gibt also Situation, da geht es dann doch nicht.
Ich möchte an der Stelle sagen, die gab es, die Lücke, tatsächlich. Ja, es gab eine Limitierung und die Entwicklung ist aber nicht stehen geblieben. Man hat sich Gedanken gemacht, man hat neue Harztypen entwickelt, und eins, das hervorsticht, ist ein Harz, das mit Licht aktivierbar ist. Das heißt, man hat keine zwei Komponenten mehr, die man zusammenmischt und dann läuft eine gewisse Zeit, die man zur Verfügung hat, sondern man hat in ein Harzsystem Indikatoren eingebaut, die nach der Installation aktiviert werden können, und dann läuft erst praktisch die Aushärtung los. Mit diesen lichtreaktiven Harzen hat man im Prinzip endlos Zeit, um das Produkt einzubauen, und kann damit auch viel größere Mengen verarbeiten. Man kann größere Dimensionen realisieren und auch größere Längen realisieren. Und trotzdem hat man eine sehr, sehr kurze Aushärtezeit. Wir reden da über einen halben bis einen Meter pro Minute, die man härten kann, indem man einfach eine Lichtquelle durch die Leitung zieht und das im Harz eingebaute Reaktionssystem aktiviert.
Mhm. Das heißt also auch, diese 30, 40 Meter Kanal kann ich in wenigen Stunden in dieser geschlossenen Bauweise sanieren. Und wenn ich jetzt wieder den Bagger mir in Erinnerung rufe, den hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt in den letzten Folgen, dann ist es schon eine wahnsinnige Beschleunigung. Ne?
Es ist eine wahnsinnige Beschleunigung. Man darf aber nicht vergessen, dass die Aushärtung des eingebrachten Produktes nur ein ganz kleiner Teil der Gesamtmaßnahme betrifft. Man hat ja im Prinzip eine Vorarbeit. Man muss die Leitung untersuchen, man muss sie reinigen, man muss den Schlauchliner vorbereiten, dann baut man ein. Dann kommt dieser Härtungsprozess, den konnten wir sehr, sehr verkürzen. Und danach gibt es aber auch noch Nacharbeiten. Wenn Zuläufe in die Leitung münden, die man saniert hat, dann muss man die wieder öffnen, weil das Abwasser oder das Regenwasser, das von da kommt, muss ja auch abgeleitet werden. Das heißt, das Vor- und Nacharbeiten an dieser Sanierungsmaßnahme braucht auch seine Zeit. Das heißt, wir konnten nur einen Teil des Gesamtprojekts zeitlich reduzieren.
Okay, gut, also wir kommen immer wieder in Bezug zu Medizintechnik, merke ich. Wir haben ja über Pest und Cholera schon geredet, wir haben über endoskopische Verfahren geredet. Wir haben jetzt die Lichthärtung, die der eine oder andere vielleicht auch vom Zahnarzt kennt, wo eben auch mit UV-Licht eine Plombe ausgehärtet wird, eben auch ein Kunststoff im Zahn quasi dann ausgehärtet wird, um eben auch da zu reparieren. Und wir werden auch in einer unserer nächsten Folgen auf die Maschinen noch eingehen. Und ich bin gespannt, ob, also die Maschinen für den Einbau, das Equipment, was man braucht, um diesen Schlauchliner einzubauen. Und ich bin gespannt, ob wir dann wieder Anleihen in der Medizintechnik finden werden. Gut, vielen Dank, lieber Hans. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir freuen uns schon darauf, euch dann wieder begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank auch von mir.